Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
der Chefredakteur, der vom Medium Magazin im vergangenen Jahr als Chefredakteur des Jahres geehrt wurde. Er ist der Chefredakteur der Wochenzeitung Jüdische Allgemeine. Ich sage herzlich willkommen, Philipp Peimann-Engel.
Ja, hallo. Freue mich, hier sein zu dürfen. Guten Tag.
Wir freuen uns auch. Sie waren auf der Leipziger Buchmesse unterwegs. Da haben Sie unter anderem Ihr neues Buch vorgestellt, Herr Peimann-Engel. Deutsche Lebenslügen, der Antisemitismus wieder und immer noch. Wie geht's Ihnen? Haben Sie sich schon von dem Trubel erholt?
Ja, auf jeden Fall. Also noch ein bisschen Resterschöpfung merke ich an mir, aber doch erholt. Ja, war meine erste Buchmesse und war sehr unterhaltsam. Bin überrascht, wie viele Leute verkleidet dort rumlaufen, als Manga-Figuren oder als andere Fantasy-Figuren. Ja, war sehr schön dort.
Und war es tatsächlich, also wenn ich jetzt so auf den Titel Ihres Buches schaue, nur schön? Also das Buch ist ja tatsächlich ein sehr, sehr ernstes. Da geht's, Sie haben es genannt, Deutsche Lebenslügen, der Antisemitismus wieder und immer noch. Da zeichnen Sie auch Ihr Aufwachsen als jüdischer Mitbürger in Deutschland nach. Aber Sie gehen ganz klar natürlich auch auf die jetzige Diskussion ein und auf die Bedrohungslage, die Jüdinnen und Juden gerade erleben, auch in Deutschland. Also wahrscheinlich nicht nur schön.
Ja, es war nicht nur schön, natürlich nicht. Und die Themen meines Buches, das sind sehr, sehr harte Themen. Das sind auch traurige Themen, aber Themen, die angesprochen werden müssen, und ich rede da wirklich auch Klartext, natürlich immer unter der Maßgabe, nicht zu generalisieren und eben ganz nah dran zu sein an der Faktenbasis. Ja, aber wenn Sie es ansprechen, dort in Leipzig war es nicht nur schön, auch aus nochmal einem anderen konkreten Grund. Am Freitagabend gab es die Buchpräsentation in Form einer Podiumsdiskussion am alten Rathaus dort, und ja, just als wir die Veranstaltung begonnen hatten, kamen von draußen sehr, sehr, sehr laute Stimmen von vielen Leuten rein in den Saal mit Free Palestine und Israel bombardiert, BRD finanziert, und das war schon ein großer Schreckmoment. Also die Veranstaltung von mir, die standen auch unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen. Und ja, da gab es dann besorgte Blicke zwischen mir und dem DTV-Verlag, der mein Buch herausgegeben hat. Und da sind dann die Leute eben auch vom DTV-Verlag runtergegangen und haben dort geschaut, ob jetzt sozusagen meine Lesung auch gesprengt wird. Das war zum Glück nicht der Fall. Es gab ja mehrere Veranstaltungen, wo das auch auf der Leipziger Buchmesse der Fall war oder in Berlin am Hamburger Bahnhof und bei anderen Buchpräsentationen. Da war es tatsächlich in Anführungsstrichen nur eine große Demonstration von ziemlich militanten Linken, die gegen Deutschland und Israel demonstriert haben.
Also quasi für den Moment nochmal aufatmen. Ich finde, es sagt aber natürlich trotzdem total was aus, wenn Sie bei solchen lauten Rufen sofort sich wappnen müssen und gucken müssen, kommt da jetzt jemand rein und was mache ich dann?
Genau so war das, ja. Und tatsächlich auch die Lesung auf der Buchmesse selbst, ja, da gab es auch 3 Security-Mitarbeiter. Und da sind wir dann eben auch total bei den Themen meines Buches. Ja, zur DNA der Geschichte der Bundesrepublik gehört ja so ein bisschen die Erzählung, in Deutschland hat Antisemitismus keinen Platz. Und in Deutschland hat Antisemitismus sehr, sehr viel Platz, leider eben auch auf der Leipziger Buchmesse. Und dass dann ein jüdischer Autor, der ein Buch veröffentlicht hat zu jüdischen Themen, ja, sozusagen beschützt werden muss von 3 Security-Mitarbeitern. Ja, das zeigt doch das Thema meines Buches und die Aktualität meines Buches.
Und Stichwort Aktualität. Wir besprechen hier ja immer die aktuellen Themen, die den Tag prägen. Und das machen wir natürlich auch heute. Wir sprechen zum Beispiel über die Reise von Annalena Baerbock nach Israel. Das ist insgesamt die 6. seit dem 7. Oktober. Und ich finde es toll, dass Sie zuhören, ob live im Radio oder später im Podcast. Und ich finde es toll, dass Sie da sind, Herr Peimann-Engel. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist im Nahen Osten unterwegs. Sie ist heute zu Krisengesprächen in Kairo verabredet mit ihrem ägyptischen Kollegen Sami Shoukry. Heute Abend ist dann ein weiteres Treffen geplant mit Palästinenserpräsident Abbas und Außenminister Riad al-Maliki. Und morgen wird sie dann ihren israelischen Amtskollegen Katz treffen. Das ist insgesamt die 6. Reise, seit die Hamas Israel am 7. Oktober überfallen hat, Herr Peimann-Engel. Ist das für Sie ein Zeichen von Solidarität?
Es müsste ein Zeichen von Solidarität sein. In den ersten Wochen nach dem 7. Oktober, war Annalena Baerbock auch sehr solidarisch mit Israel. Das ist dann aber ziemlich schnell sehr stark gekippt. Und die jetzige Reise nutzt Annalena Baerbock ja dazu, um auch nochmal massive Kritik zu üben an Israel. Und ich wundere mich dann schon sehr stark an der Rhetorik und auch an den über die Pressemitteilung des Auswärtigen Amtes und auch über Annalena Baerbock's Statements zu Israel. Wenn man sich das genau anschaut in den letzten Wochen und Monaten, die Hamas spielt fast gar keine Rolle mehr. Es wird von ihr systematisch erwähnt Israel, ermahnt Israel und es wird gar nicht mehr auf die Hamas eingegangen und auf die zahlreichen Unterstützer der Hamas, allen voran Libanon und Iran. Und ich glaube, da ist richtig was ins Rutschen geraten. Und wenn ich mir anschaue, dass Annalena Baerbock sehr, sehr häufig sagt, wir stehen an der Seite Israels, wenn man genau hinschaut, das ist leider nicht mehr der Fall.
Jetzt haben Sie die Pressemitteilung des Auswärtigen Amts angesprochen. Ich gebe Ihnen recht insofern, dass da wirklich die humanitäre Situation in Gaza mehr Platz einnimmt. Also Annalena Baerbock hat ja auch vor ihrer Abreise die humanitäre Lage dort als Hölle von Gaza bezeichnet. Trotzdem hat Baerbock die Hamas auch wieder aufgefordert, die Waffen niederzulegen. Also sie hat gesagt, die Hamas dürfe auch nie wieder den Terror des 7. Oktober über die Menschen in Israel bringen. Also gebe ich Ihnen nicht ganz recht, dass sie da die Hamas so hinten runterfallen lässt.
Ja, das spielt eine Rolle in ihren Statements, aber Annalena Baerbock bei der Begründung der humanitären Lage im Gazastreifen macht Annalena Baerbock einzig und allein Israel verantwortlich. Und das ist einfach komplett vorbei an den Fakten. Sie lässt Ägypten außen vor, sie lässt das Rote Kreuz außen vor, sie lässt die UNRWA außen vor und es wird medial vermittelt das Bild, dass Israel die Palästinenser im Gazastreifen aushungern möchte und das ist nicht der Fall. Und das ja, hat schon auch sehr, sehr große Auswirkungen, was die Außenministerin sagt. Das hat Auswirkungen auf uns Journalisten, die dann eben diese Worte transportieren. Und das ist einfach ein sehr, sehr falsches Bild, was die Außenministerin dort vermittelt. Und wenn man sich dann auch nochmal in Hintergrundgesprächen, beispielsweise dann letzte Woche mit Bundeskanzler Scholz unterhalten kann, den ich begleiten durfte auf seiner Reise nach Jordanien und Israel, da bekommt man nochmal ganz andere Sachen zu hören, nämlich dass nicht nur Israel da in der Pflicht steht, mehr zu tun mit Blick auf die humanitäre Krise im Gazastreifen, sondern vor allem auch, wie gesagt, UNRWA, Ägypten, Rotes Kreuz, die internationale Gemeinschaft und dann als letztes erst Israel, weil Israel unternimmt ungemein viel. Und ich wundere mich dann, dass unsere Spitzenpolitiker in Hintergrundgesprächen komplett anders reden als dann eben vor der Presse.
Ist das so? Also wenn Sie sagen, Sie haben Scholz begleitet, ich war da natürlich nicht in den Hintergrundgesprächen dabei, habe aber natürlich verfolgt, was er so öffentlich gesagt hat. Da hatte ich schon auch den Eindruck, dass er einerseits zu Israel steht, das auf jeden Fall. Und das ist ja auch, diese Solidarität mit Israel ist ja wirklich auch deutsche Staatsräson. Da nehme ich schon auch wahr, dass das ernst genommen wird. Und er hat aber gleichzeitig schon auch in Pressestatements gegenüber Netanyahu diesem nahegelegt, die Strategie im Gazastreifen zu überdenken. Und das ist ja dieses Dilemma, dass in dem die israelische Regierung auch ist, dieses Recht auf Selbstverteidigung, dass, da möchte ich auch überhaupt nicht suggerieren, dass dieses Recht nicht da wäre oder so. Gleichzeitig ist die Situation eben diese, dass da unglaublich viele Zivilistinnen und Zivilisten auch ums Leben kommen. Genau, das heißt, das ist ja eine Situation, die man ansprechen können muss.
Natürlich, wird ja auch mit gutem Grund angesprochen, nur dass dann eben in Hintergrundgesprächen sehr, sehr deutlich erwähnt wird, Schuld ist daran nicht Israel, sondern eben die gesamten anderen erwähnten Partner. Und da gibt es dann eben einen großen Gap zwischen öffentlichen Sprechen und dann eben zwischen Sprechen in Hintergrundgesprächen. Und ich glaube, da wird sehr, sehr stark Rücksicht genommen auf die öffentliche Meinung. Da kommen dann eben die Spitzenpolitiker durch, die eher es meiden, unpopuläre Wahrheiten auszusprechen. Und ich finde, das ist keine gute politische Strategie. Also zur Aufgabe des Bundeskanzlers und auch der Bundesaußenministerin gehört es, sehr, sehr nah dran zu bleiben an der Wahrheit und die auch klar und deutlich auszusprechen, auch wenn das viele Deutsche eher nicht gerne hören mögen.
Was würden Sie sich denn dann wünschen? Ich meine, Politik funktioniert ja auch tatsächlich so, dass vieles im Hintergrund diplomatisch auch vor allem passiert und dann öffentlich etwas gesagt wird, was, und da würde ich Ihnen widersprechen, trotzdem wahr ist, nicht falsch und keine falschen Fakten sind, zumindest wenn es hoffentlich eine Demokratie ist und die Menschen so ein Verantwortungsgefühl haben. Aber dass man natürlich nie alles, was man weiß, auch öffentlich sagen kann, gehört auch dazu.
Das gehört auch dazu. Und auch, dass wenn zwei Spitzenpolitiker eben dann wie Israels Premier Netanyahu und Bundeskanzler Scholz gemeinsam eine Pressekonferenz geben, dass sie zu den Kameras sprechen und nicht zueinander. Also das ist in den direkten Gesprächen sind die Gespräche und die Gesprächsinhalte dann nochmal andere. Aber wie gesagt, es ist schon auch Aufgabe dann eben des Bundeskanzlers oder der Bundesaußenministerin zu sagen, es ist nicht Israel, das verantwortlich ist für diese Situation. Israel tut sehr, sehr viel für die Verbesserung der humanitären Lage im Gazastreifen. Da gibt es übrigens noch die Hamas und ich kann mich nur wiederholen. Und Ägypten und dann auch eben ja andere Staaten der internationalen Gemeinschaft, dann gibt es noch die UNRWA und die behindern eben ja die Verbesserung der humanitären Lage und die verhindern, dass die Hilfskonvois ankommen. Und so viel Mut zur Wahrheit und Klarheit müsste schon sein.
Wie schauen Sie denn auf die Meldungen vom Wochenende, dass Israel im besetzten Westjordanland 800 Hektar Land beschlagnahmt haben soll? Also da gibt es ja eine Aussage, die wird immer zitiert vom Finanzminister Bezalel Smotrich. Ich hoffe, ich spreche ihn halbwegs okay aus.
Smotrich, ja.
Smotrich, der hat am Freitag wohl gesagt, dass das Gebiet im Jordantal zum Staatsgebiet erklärt worden sei. Und das ist ja auch was jetzt Bundesaußenministerin Baerbock sehr scharf auch kritisiert. Möglicherweise zu Recht.
Das ist wie so häufig, jetzt möchte ich aber auch nicht unfreiwillig in die Rolle des israelischen Regierungssprechers geraten oder des IDF-Sprechers. Also ich habe eine Meinung dazu. Wie so häufig sind es Äußerungen ja von Smotrich, die dann von Premierminister Netanyahu kassiert werden. Und insofern ja ist das eine Ansage, die total zu verurteilen ist, die aber ja einfach gar nicht umgesetzt wird und auch kein politischer Fakt ist. Also insofern wird da so ein Pappkamerad aufgebaut, gegen den dann angegangen werden müsse. Und das ist kein Plan, der tatsächlich auf dem Tisch liegt. Also wenn er auf dem Tisch liegen würde, wäre es natürlich komplett richtig, das zu verurteilen, aber er liegt nicht auf dem Tisch.
Ist das so? Ich meine, wenn er das ankündigt und sagt, das haben wir jetzt gemacht, dann ist das ja schon ein Fakt.
Ja, wie bei anderen Teilen der Regierung hat Premier Netanyahu das ja wieder kassiert. Also da kann ich mich nur wiederholen. Ja.
Dann stelle ich noch einmal zum Abschluss die Frage, was wäre denn aus Ihrer Sicht aber eine gute Handlungsweise der deutschen Regierung? Ich habe jetzt schon rausgehört, Annalena Baerbock finden Sie zu scharf, Olaf Scholz ist da ein bisschen besser, aber auch nicht so ganz nach Ihrem Gusto. Was wünschen Sie sich ganz konkret?
Naja, also die Kernbotschaft müsste doch lauten, sowohl von Bundeskanzler Scholz als auch von Bundesaußenministerin Baerbock, die Hamas muss aufhören mit dem Terror. Die Hamas muss sofort alle Geiseln freilassen. Übrigens kann da auch Druck ausgeübt werden von Seiten der Bundesrepublik auf den Iran, auf den Libanon, auf Katar, auf andere politische Player. Und das sind mittlerweile 5 Monate nach dem 7. Oktober so Botschaften, die ab und zu noch vorkommen, die aber ja so unter ferner Liefen dann eben transportiert werden. Und wenn man sich genau anschaut, die Pressemitteilung eben von vom Bundeskanzleramt oder dann vom Auswärtigen Amt ist, das haben wir auf Seite 1 sozusagen aufgespießt, das kann man immer subsumieren unter höhere Israel. Also Israel wird an den Pranger gestellt und natürlich muss, kann und darf und soll auch Kritik geübt werden an Israel. Wäre ja schräg, wenn jedes Land dieser Welt etwas falsch macht, nur Israel nicht. Aber es kommt schon noch darauf an, sehr, sehr nah bei den Fakten zu bleiben, in dem Moment, wo die Hamas die Geiseln freilässt und den Raketenterror, der immer noch stattfindet, auf Israel unterlässt, ist dieser Krieg vorbei. Und das müsste doch die Kernbotschaft sein.
Philipp Peimann-Engel ist Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen und hier bei uns im Deutschlandfunk zur Kultur zu Gast. Vielen Dank, bis hierhin. Mehr als 130 Menschen sind am Freitag bei einem Anschlag auf eine Konzerthalle in Russland ums Leben gekommen. Und obwohl es ein Bekennervideo des sogenannten Islamischen Staats gibt, bezweifelt Russland weiterhin, dass der IS für den Anschlag verantwortlich ist. Es sind 4 Verdächtige aus Tadschikistan in Russland festgenommen worden. Die sind vor einem russischen Gericht öffentlichkeitswirksam auch vorgeführt worden. Und 3 der 4 sollen ein Geständnis abgelegt haben. Und es wird viel diskutiert über die Erscheinung dieser Menschen vor Gericht. Man konnte bei den Männern nämlich Blutergüsse sehen, Schwellungen, Schürf- und Platzwunden, was nahelegt, dass die Männer gefoltert worden sein könnten. Und ich möchte darüber sprechen mit meinem Gast Philipp Peimann-Engel. Er ist der Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen. Und wir haben außerdem Unterstützung von unserem Osteuropa-Korrespondenten Florian Kellermann. Der ist uns jetzt zugeschaltet. Herr Kellermann, erstmal zu diesen Videoaufnahmen, die im Netz kursieren. Die sollen die Folter dieser Männer zeigen, bevor diese Männer dann eben vor Gericht da erschienen sind. Einem soll ein Ohr abgeschnitten worden sein, einem soll ein Auge fehlen. Es ist aber nach wie vor noch nicht bestätigt, ob diese Aufnahmen wirklich authentisch sind. Richtig?
Ja, aber man kann schon davon ausgehen, bestätigt wird das sicher nie. Aber man kann davon ausgehen, denn die sind ja eben da schon festgenommen, als diese Videoaufnahmen gemacht worden sind. Und es sind die gleichen, die dann letztendlich vor Gericht in Untersuchungshaft gekommen sind. Und der Kreml dürfte das abgesegnet haben, dass diese Videos veröffentlicht werden. Auch erstmal, dass sie überhaupt gefoltert worden sind. Einer ist auch mit Strom an den Genitalien gefoltert worden. Und dass das dann auch veröffentlicht wird, denke ich auch, dass das abgesprochen ist. Also man muss davon ausgehen, das ist authentisch, so grausam das auch klingt.
Herr Pallmann-Engel, Sie haben gerade so die Augen zugemacht und leicht mit dem Kopf geschüttelt. Ihre Reaktion darauf?
Ja, es sind furchtbare Bilder, furchtbare Nachrichten. Und der Kreml versucht jetzt natürlich mit Härte auf dieses Sicherheitsversagen zu reagieren. Und es zeigt einmal mehr, wie viel Menschenrechte oder besser, wie wenig Menschenrechte in Russland gelten, nämlich gar nichts.
Jetzt gab es, Herr Kellermann, ja eine Warnung vom amerikanischen Geheimdienst vorher. Die hat Putin offenbar ignoriert. Und Herr Pallmann-Engel hat es gerade gesagt, das russische Regime scheint zu foltern, zu töten. Das ist jetzt nichts, was unbedingt neu ist. Seit Nawalnys Tod spätestens ist klar, da werden auch Menschen umgebracht. Ich frage mich aber trotzdem, warum die russische Regierung gerade jetzt ein Interesse daran hat, diese krasse Brutalität so offen zur Schau zu stellen. Also ist das aus Ihrer Sicht eine neue Qualität?
Ja, das ist jetzt eine besondere Situation, auch von Seiten der russischen Regierung. Es ist ein maximaler Kontrollverlust. Ein derartiges Massaker, so ein Attentat in Moskau, fast in der, sehr klar in der Stadtgrenze. Und der russische Geheimdienst FSB hat das nicht verhindern können. Das wurde ja auch vorbereitet, das sieht man ja auch. Einer der mutmaßlichen Täter war schon Wochen vorher in dieser Konzerthalle und hat sich die Örtlichkeiten angesehen. Also das ist eine Riesenblamage. Und hier will jetzt der Kreml mit aller Brutalität auch und Macht demonstrieren, dass er trotzdem irgendwie die Kontrolle hat und leitet natürlich auch sozusagen den Volkszorn ab auf diese Menschen, die natürlich, wenn sie diese Tat begangen haben, schwere Verbrecher sind und die auch unglaublich grausam vorgegangen sind, wie auch dieses Video, das sie selber ins Netz gestellt haben, zeigt. Also sie haben einfach auf Zivilisten geschossen, die sich vor ihnen befunden haben. Aber klar, der Kreml ist hier in Erklärungsnot, auch warum er nicht auf Warnungen eingegangen ist, dass es zu so einem Attentat kommen könnte, Warnungen aus den USA zum Beispiel, und so reagiert er darauf.
Herr Pallmann-Engel, Sie haben mir vorhin verraten, dass bei der Jüdischen Allgemeinen immer Dienstagabend der Redaktionsschluss ist. Es ist eine Wochenzeitung und klar, online haben Sie aber natürlich fortlaufend auch Artikel. Wie haben Sie schon entschieden, wie Sie auf dieses Thema schauen, dann in der neuen Ausgabe?
Ja, in mehrfacher Art und Weise. Also zur Stunde führt ein Kollege von mir ein Interview mit dem Vertreter der jüdischen Gemeinden in Frankreich. Frankreich hat ja auch reagiert auf dieses wirklich furchtbare, blutige Massaker, was dort stattgefunden hat in Russland. Und die Sicherheitsstufe in Frankreich wurde sehr, sehr hoch gestellt. Also eine höhere Alarmstufe gibt es nicht. Und es hat natürlich dann auch große Implikationen auf die jüdische Gemeinschaft dort. Denn wir wissen, also der IS und andere Islamisten haben häufig Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Frankreich verübt. Und da sind jetzt alle Synagogen und jüdischen Gemeinden in großer Alarmstellung und sichern nochmal nach, eben bei den Sicherheitsbestimmungen, die ohnehin schon sehr, sehr hoch sind. Also das ist so ein Themenkomplex, den wir aufgreifen werden. Der Terrorforscher Peter Neumann hatte heute Morgen auch gesagt, es lief über dpa, dass es auch zu erwarten ist, dass es zu Anschlägen in Deutschland kommen könnte. Und da sind natürlich leider auch wieder dann jüdische Einrichtungen im Visier.
Da können wir gerne gleich auch nochmal genauer drauf schauen. Das haben wir nämlich auch hier als Thema gesetzt, so diese Konsequenzen aus diesem brutalen Anschlag auch für uns zum Beispiel hier in Deutschland. Ich möchte einmal noch kurz den Blick zurückwenden nach Russland, weil mich noch interessiert, Herr Kellermann, bei Ihnen oder Ihr Blick darauf, ob diese Propaganda, die Russland da jetzt versucht, also diese Ablehnung, dass das nicht der IS war, sondern möglicherweise die Ukraine oder so in die Richtung, funktioniert diese Propaganda? Also nehmen die Menschen Putin das ab?
Ja, das wird sich zeigen. Also es gibt keine offizielle Version. Man sagt nicht, es war nicht der IS. Man sagt auch nicht, es war auf jeden Fall die Ukraine, sondern es wird eben nur angedeutet. Und letztendlich wird sich das nicht durchziehen lassen, dass der IS damit nichts zu tun hat. Vor allem, weil es ja seit gestern auch ein Video gibt, das von den Tätern selber gedreht worden ist und über einen IS-Kanal abgespielt worden ist. Das ist jetzt also schwer, dann noch zu sagen, der IS habe damit nichts zu tun und es sei alles irgendwie nur in der Ukraine zu verorten. Und Kreml-Sprecher Peskow hat das jetzt auch nicht so gesagt, sondern hat sich einfach dazu gar nicht geäußert. Aber die Tatsache, dass das gleich am Anfang eben von Kreml-Propagandisten kam, offenbar koordiniert, das ist irgendwie in der Ukraine zu verorten. Auch wenn es nicht irgendwie offiziell bestätigt worden ist, lief das dann eben durch die Nachrichten. Und das hat sich eben wahrscheinlich bei einem Teil der Menschen festgesetzt. Und auch wenn das später dann irgendwann mal unter dem Tisch verschwindet, bleibt das irgendwo in den Köpfen. Und es soll wohl dann auch irgendwie der Eindruck entstehen, naja, so ganz genau weiß man ja dann doch nicht, wie das passiert ist. Wahrscheinlich hat die Ukraine doch irgendwie was damit zu tun, auch wenn man es nicht nachweisen kann.
Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Florian Kellermann, an unseren Osteuropa-Experten, Osteuropa-Korrespondenten. Vielen Dank auch an Herrn Peimann Engel hier bei mir im Studio, den Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen. Der französische Präsident Macron, der hat am späten Abend den sogenannten Verteidigungsrat im Élysée-Palast zusammengerufen, um nach dem Anschlag auf den Konzertsaal bei Moskau die Sicherheitslage in Frankreich auch nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Und Frankreich hat als Konsequenz die Terrorwarnstufe im Land auf die Stufe 3, also die höchste Stufe, gesetzt. Davon hatten wir es ja gerade auch schon mit meinem Gast, mit dem Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen, mit Philipp Peimann-Engel, der hier heute zu Gast ist, um auf die Themen des Tages zu schauen. Ja, in 4 Monaten beginnen ja auch die Olympischen Spiele dort. Also hat natürlich die französische Regierung da ein ganz besonderes Interesse, auch wirklich der Öffentlichkeit zu signalisieren, wir sind da dran. Machen Sie sich Sorgen, Herr Peimann-Engel?
Ich mache mir schon Sorgen und ich glaube, es gibt auch guten Grund, sich Sorgen zu machen, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland. Also wir wissen ja, Frankreich und Belgien sind vom islamistischen Terror am meisten in Europa betroffen. Und wenn Präsident Macron da die höchste Stufe, Sicherheitsstufe jetzt einruft, dann will er natürlich auf der einen Seite ja sich nicht vorwerfen lassen, da in der Richtung geschludert zu haben. Auf der anderen Seite ja sind die Sicherheitsbehörden da jetzt auch besonders angehalten, genau hinzuschauen. Und in der Vergangenheit gab es ja wirklich sehr, sehr viele islamistische Anschläge in Frankreich. Und ja, ich glaube, man muss sich Sorgen machen tatsächlich, ja.
Jetzt habe ich nochmal nachgeguckt vor der Sendung, wie eigentlich die deutschen Sicherheitsbehörden reagiert haben. Da ergibt sich, so heißt es, also aus dem Terroranschlag auf diese Konzerthalle, ergibt sich nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden keine veränderte Einschätzung zur islamistischen Bedrohung in Deutschland. Und Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die hat sich heute in der Süddeutschen Zeitung geäußert, hat aber eher tatsächlich den Fokus mehr auf den russischen Angriffskrieg gelegt. Also hat gesagt, wir haben da wachsende Gefahren durch die hybride Kriegsführung der russischen Regierung. Da gibt es eine russische Aggression, da gibt es Cyberkriminalität, Desinformation. Also verrückt sie den Fokus eigentlich so ein bisschen.
Ja, und es verwundert schon ein bisschen, zumindest wenn man mit Terrorforschern spricht, denn es ist keine Entweder-Oder-Diskussion, sondern eine Sowohl-als-auch-Diskussion. Zumindest sollte es eine Sowohl-als-auch-Diskussion sein. Denn natürlich gibt es die Gefahr, auch durch Islamisten in Deutschland. Wir erinnern uns an den 7. Oktober, wurden schlagartig die Sicherheitsbestimmungen aller jüdischen und aller israelischen Einrichtungen in Deutschland nochmal massiv erhöht, die ohnehin schon sehr, sehr hoch sind. Und dass jetzt da Bundesinnenministerin Faeser nur den Schwerpunkt auf die russische Bedrohung liegt, die natürlich auch extrem hoch ist und wo ja da die Politik darauf vorbereitet sein muss, ist dann schon ein bisschen verwunderlich.
Wir haben vorhin schon kurz über Ihr neues Buch gesprochen, Deutsche Lebenslügen, der Antisemitismus wieder und immer noch heißt das. Und in diesem Buch zitieren Sie sich, und ich komme darauf, weil wir gerade bei der Sicherheitslage sind, zitieren Sie sich selbst aus einem Spiegelartikel von 2017. Und Sie schreiben darin, dass da etwas ins Wanken geraten war in Deutschland. Etwas Fundamentales habe sich geändert, schreiben Sie. Bislang galt in der Bundesrepublik das Selbstverständnis, dass jüdisches Leben sicher sein muss. Diese dieses Versprechen wird von der Politik bei jedem Gedenktag mantraartig wiederholt. Heute aber kann von Sicherheit keine Rede mehr sein. Hat sich da seit 2017 oder vielleicht eben auch seit dem 7. Oktober durch bekannte Gründe, durch unschöne Gründe, aber was geändert, dadurch, dass die Sicherheitsbedingungen ja wirklich hochgesetzt wurden?
Ja, es hat sich da einiges geändert und ja, zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass die Politik sehr, sehr viel tut, auch in diesem Land, für den Schutz jüdischen Lebens, zweifelsfrei. Aber es ist ja vieles im Leben nicht immer nur schwarz und weiß, sondern auch vieles dann dazwischen, eher grau und ambivalent. Das gehört ja zu unserem Leben dazu. Und ja, wenn wir genau hinschauen, gibt es diesen Schutz des jüdischen Lebens durch den Staat natürlich. Auf der anderen Seite gibt es dann eben außerhalb der geschützten jüdischen Gemeinden etliche massenhaft viele No-Go-Areas in Deutschland, wo Juden, und das muss man so klar sagen, eben nicht mit Kippa auf die Straße gehen können. Die müssen sich öffentlich verstecken als Juden, weil sonst ist die Wahrscheinlichkeit zu hoch, dass sie entweder verbal oder körperlich angegriffen werden. Und das ist auch traurige Realität in diesem Land, ja.
Mir kam gerade noch ein Gedanke, weil wir jetzt sozusagen ja in der Diskussion rund um Sicherheit wirklich speziell auch nochmal die Sicherheit jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger besprochen haben. Jetzt ist im Sommer ja die Fußball-EM unter anderem in Deutschland. Da geht es ja dann natürlich auch um die Sicherheit jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger, aber natürlich auch um die Sicherheit der gesamten deutschen Gesellschaft.
Ja.
Wie soll ich sagen, also ich tue mich schwer, das auszusprechen, aber wie... Wie sehen Sie das denn im Verhältnis? Also haben Sie das Gefühl, Sie sind sozusagen leider, muss man ja sagen, durch die Bedrohungslage schon so ein bisschen voraus in dem Sicherheitsgefühl und können dann andere was von Ihnen lernen? Oder ist es dann einfach wichtig, dass auch die Politik einfach gesamtgesellschaftlich sagt, das ist unser Sicherheitskonzept, fertig, und Sie lächeln nur müde und sagen, naja, kennen wir seit Jahren?
Genau, das Sicherheitskonzept bei jüdischen Einrichtungen ist ja generell immer sehr, sehr hoch. Aber klar, ja, es ist nicht damit getan, dass jüdische Einrichtungen geschützt werden. Also wir wissen schon, dass Islamisten ja in erster Linie immer nach jüdischen Einrichtungen und nach Juden schauen, aber eben nicht nur. Insofern ist dann natürlich ja die gesamte Politik und der gesamte Sicherheitsapparat ja gefordert, da Konzepte zu entwickeln. Ja, und die EM, das wird ein Großereignis. Und ja, ich glaube, jetzt zur Stunde machen sich viele Sicherheitspolitiker sehr, sehr viele Gedanken darüber, wie das Ganze sicher über die Bühne gehen kann. Und ja, mit gutem Grund, denn das ist eine Großveranstaltung und da kann man sich sicher sein, wenn es noch irgendwelche IS-Terroristen gibt in diesem Land, dass die da womöglich auch etwas in der Richtung vorhaben.
Ich freue mich sehr, dass Philipp Peimann-Engel hier mein Gast ist. Er ist der Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen, war 2023 der prämierte Chefredakteur des Jahres vom Medium-Magazin. Oh, Sie nicken so halb. Ist Ihnen das unangenehm?
Das wird jetzt immer zitiert und ich fremdel noch ein bisschen damit, aber natürlich ehrt mich das auch. Ja, aber es fühlt sich noch ein bisschen fremd an.
Das ehrt Sie, dass Sie da so bescheiden sind. Also Chefredakteur des Jahres laut Medium-Magazin und... Ich freue mich sehr, dass Philipp Peimann-Engel und ich hier jetzt nicht mehr allein im Studio sind. Wir haben uns hier jetzt nämlich eine Telefonleitung reingelegt, weil Philipp Peimann-Engel einen Überraschungsgast mitgebracht hat. Und bevor ich hier in die Leitung reinhöre, möchte ich gern von Ihnen noch wissen, Herr Peimann-Engel, ist das jemand, mit dem Sie Ihren Urlaub verbringen würden oder sogar schon mal verbracht haben?
Habe ich noch nicht, würde ich aber sofort. Ob sie das auch machen würde, weiß ich nicht. Ja, und es ist ein ganz besonderer Überraschungsgast. Ich darf natürlich den Namen nicht sagen, sonst wäre es keine Überraschung. Kann sie kurz vorstellen, sie ist langjährige ARD-Kulturkorrespondentin, langjährige Autorin der Jüdischen Allgemeinen und sie ist einfach journalistisch und persönlich eine Wucht, eine sehr hochgeschätzte Kollegin. Sie langweilt nie, sie hält sich immer an dieses journalistische Credo und was sie sagt, sagt sie auch klar und deutlich, aber immer geistreich und ja, ich schätze sie sehr als Kollegin, Journalistin und als Person.
Wow, das klang jetzt echt wie so eine halbe Laudatio.
Und alles ernst gemeint, kein Berliner Blabla.
Dann bin ich mal gespannt. Ich habe hier jetzt mal die Leitung, Sie hören sie schon lachen. Ich habe mal die Leitung hier aufgemacht. Wer lacht denn da?
Ja, hier lacht Maria Ossowski. Und ich freue mich, Philipp, ich würde mit dir in Urlaub fahren. Und vor allem würde ich deine beiden Töchter auch sehr gerne dann betreuen. Ich habe leider selber keine Kinder und deswegen habe ich viele Patenkinder und deine, die werden gleich eingemeindet.
Ich komme drauf zurück, dann habe ich mal ein bisschen Ruhe, ja.
Ah, da haben wir doch hier gleich schon ein paar soziale Gegebenheiten geschaffen. Frau Ossowski, ich kenne Sie tatsächlich nur aus der Entfernung. Ich habe nämlich früher mal ein Praktikum bei RBB Kultur oder damals noch Kulturradio gemacht. Und Sie waren damals schon Kulturkorrespondentin. Und Sie sind zu den ganzen spannenden Terminen. Und ich bin manchmal als Praktikantin so hinterhergedackelt. Also wir kannten uns nicht, aber ich wusste, sie hat es schon geschafft. Also insofern herzlich willkommen hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Warum sind Sie denn eingeladen? Was denken Sie? Warum hat Herr Peilmann-Engel Sie eingeladen?
Also ich denke mal, einmal arbeiten wir wirklich schon länger zusammen. Eigentlich seit dem Tod von Angelika Schropsdorf, der bekannten Autorin. Damals rief Philipp bei mir im Sender an und hatte meinen Nachruf gehört in der ARD und sagte, ob ich nicht Lust hätte zu schreiben. Und seither schreibe ich sehr gerne für die Jüdische Allgemeine. Ich denke, er ruft einmal an, weil wir uns beide sehr gut verstehen, aber zum anderen wegen des 7. Oktober. Der hat sehr viele Menschen sehr tief getroffen. Und nach diesem Tag hat mich der fehlende Reflex in Deutschland, wie Meron Mendel das nennt, besonders erschüttert. Also der Reflex des Mitgefühls. Ich finde, da hätten Millionen auf die Straße gehen müssen, wie vor 2 Jahren nach dem schändlichen Angriff Russlands auf die Ukraine. Das ist leider nicht geschehen. Hier in Berlin, statt der europäischen Judenvernichtung, die ist hier geplant worden, hat so ewig gedauert mit einem Solidaritätskonzert. Und dann habe ich aber auch einerseits für viele Radiosender, aber andererseits auch für die Jüdische Allgemeine immer wieder Druck gemacht und gesagt, ey, das geht so nicht. Wir dürfen diesen Tag nicht vergessen. Wir müssen da etwas tun. Und ich denke, das verbindet Philipp und mich jetzt aktuell ganz besonders.
Absolut, genau so ist es.
Und was können Sie sagen, Herr Peilmann-Engel, ist dann Frau Ossowski so eine Art, sage ich mal, Verstärkerin der jüdischen Community, weil ich stelle es mir immer schon so vor, dass es eben zum Beispiel die jüdische Community, das muss man jetzt gar nicht nur darauf kaprizieren, aber eben eine Community gibt, die innerhalb natürlich Themen bespricht, aber es braucht natürlich immer auch Unterstützerinnen, Unterstützer, Menschen, die sagen, ich greife das auf, das ist wichtig, ich berichte darüber. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, ich finde schon. Also wir als jüdische Gemeinschaft sind ja am 7. Oktober aufgewacht und wir haben die Welt nicht mehr verstanden. 1200 Juden an einem Tag wurden ermordet. Es ist das schlimmste Massaker an Juden seit der Shoah an einem Tag. Und ja, die Reaktion, Maria hat es beschrieben, war erst einmal nicht Solidarität. Im Gegenteil, entweder war es großes Schweigen der Mehrheitsgesellschaft oder dann auch war die Reaktion ein aktives Feiern des Terrors, ein aktives Feiern des Abschlachten von Juden. Und ja, seitdem finden wir uns in einer Welt wieder, die wir nicht mehr verstehen. Und da tut es schon sehr, sehr gut, dass ja Maria Ossowski zu denjenigen Journalisten gehört, die genauso empfinden wie wir und genau das auch in einem sehr großen Medium dann eben auch zur Sprache bringen.
Ja, ich habe damals direkt danach den Sohn einer Geisel getroffen, und zwar den Sohn von Alex Danzig, den ich auch selbst kenne. Der hat ja Yad Vashem mit aufgebaut. Und das war für mich erschreckend zu hören, was er selbst, er stammte aus Nierotz, was er selber auch erzählt hat. Und ich habe mit dem Oscar-nominierten Dokumentarfilmer Dror Moreh gesprochen über die Geheimdienste und was diesem kleinen Land angetan wurde, was die Hamas diesem kleinen Land angetan hat. Ich fühle mich, Philipp, und ich fühle mich, Frau Münkel, nicht nur alleine so solidarisch, weil ich natürlich eine Solidarität mit der jüdischen Gemeinschaft habe, sondern ich fühle mich auch persönlich angegriffen als Frau. Ich weiß, ich habe die ganze 35 Seiten der Charta der Hamas gelesen. Was für Frauenfeinde das sind, das hat mich echt erschüttert. Das muss man einmal durchlesen. Ich fühle mich auch als freier Kulturmensch, der gerne Musik hört, fühle ich mich einfach auch diesbezüglich angegriffen, obwohl die Hamas uns nicht angegriffen hat. Aber ich finde, da müssen wir genau hingucken, was sind das eigentlich für Menschen, die Israel platt machen wollen, und zwar from the river to the sea, und dort selbst ein Kalifat errichten wollen. Das hat mich unglaublich erschüttert, und das ist auch so ein Grund, warum ich so solidarisch bin. Und ich habe im Deutschlandfunk immerhin eine lange Nacht machen dürfen zu den letzten Zeugen von Auschwitz. Und was das bedeutet, habe ich in der Zeit noch einmal gelernt. Das war eigentlich eine meiner wichtigsten journalistischen Arbeiten.
Woran arbeiten Sie denn jetzt gerade, Frau Ossowski?
Heute habe ich gerade einen Versuch zu verstehen, welches Gutachten Claudia Roth in Auftrag gegeben hat, damit die Antisemitismusklausel auch im Kulturbetrieb wirklich greift. Und darüber habe ich gerade heute einen Kommentar geschrieben.
Genau, weil wir immer noch nicht so richtig verstanden haben, wie dieses Gutachten zu lesen ist. Einen sagen, ne, das ist sozusagen die Begründung, dass es eine Antisemitismusklausel braucht auf Bundesebene. Die anderen sagen, nein, das ist der Beweis für das Gegenteil. Ja, und da kommt Maria Ossowski ins Spiel und da bringt sie Licht ins Dunkle.
Und haben Sie es verstanden, Frau Ossowski?
Ich habe verstanden, dass beides möglich ist. Aber ich habe auch verstanden, dass der Autor Christoph Möllers, ist ein ganz berühmter Staatsrechtler an der Humboldt-Universität, klar sagt, es ist möglich, es kann passieren, aber das ist alles nur eine Diskussionsgrundlage. Das ist noch überhaupt keine Handlungsanweisung. Und diese Diskussion wird stattfinden, entweder, dass man auf dem Verwaltungswege oder gesetzlich den Antisemitismus in Kultureinrichtungen zumindest einschränkt. Das wird nicht diesen irrlichternden Judenhass überall verbieten können. Aber immerhin wäre es ein Zeichen für die jüdische Gemeinschaft, dass sie sich ein bisschen sicherer fühlt.
Dann sage ich an dieser Stelle danke, Maria Ossowski. Sie ist der Überraschungsgast von Philipp Peilmann-Engel. Sie war, und jetzt mache ich hier mal meinen Überraschungsgastzettel auf, den ich immer aus der Redaktion bekomme, damit ich die Person auch richtig abmoderieren kann. Sie war bis vor kurzem ARD-Korrespondentin für die Berliner Kultur, ist jetzt freie Kulturjournalistin. Und ich danke auch Ihnen, Philipp Peilmann-Engel, dass Sie Frau Ossowski eingeladen haben. Und Frau Ossowski, haben Sie noch ein bisschen Zeit?
Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit.
Das ist schön. Unser nächstes Thema ist nämlich ein Berliner Kulturthema. Wir sprechen über die Nofretete und da lade ich Sie ein, gerne dabei zu bleiben.
Ach, das ist schön. Vielen Dank.
Gerne. Philipp Peilmann-Engel ist Chefredakteur der Wochenzeitung Jüdische Allgemeinde und außerdem ist der Überraschungsgast des heutigen Tages auch noch am Start. Maria Ossowski ist ehemalige ARD-Kulturkorrespondentin und jetzt freie Kulturjournalistin. Und ich freue mich sehr, dass ich mit Ihnen beiden noch über ein Kulturthema sprechen darf. Und zwar ist es diese Woche 100 Jahre her, dass die berühmte Büste der Nofretete das allererste Mal in Berlin ausgestellt wurde. Die ist weltberühmt geworden, die Nofretete, bis heute. Hat es, ja, würde ich sagen, schon eine besondere Anziehung. Und ich selber habe nochmal bei Was ist was, bei diesem alten Kindersachbuch nachgeguckt. Das hatte ich nämlich früher und das hat, glaube ich, mein Bild geprägt. Und da steht drin, sie galt als schönste Frau des alten Ägypten. Der Name heißt nämlich auch sowas wie Die Schöne ist gekommen. Finden Sie die Nofretete schön, Herr Peilmann-Engel?
Ich finde sie sehr schön. Ich habe sie vor ein paar Jahren gesehen und ich finde sie sehr schön. Ich kann die Faszination schon nachvollziehen, ja.
Und Sie, Frau Ossowski?
Sie ist wunderschön, sie ist farbig, was ganz selten ist. Sie hat ein sehr ausgeprägtes Kinn, sie hat eine sehr ausgeprägte Nase, wunderschönen Mund. Und es gibt eine Familienszene, da sitzt sie ihrem Mann Echnaton gegenüber. Und Echnaton hat eine Tochter auf dem Schoß und küsst sie. Und Nofretete hat die andere Tochter auf dem Schoß. Das ist die erste Familienszene als Relief. Die hat mich immer so angerührt, dass man Töchter so liebt und dass sie dann bei Papa auf dem Schoß sitzen und Nofretete guckt zu mit diesem herrlichen Hut, den sie aufhat. Also ich muss sagen, für mich ist Nofretete unbedingt das Highlight von Berlin und zwar nicht nur die herrliche farbige Büste mit dem einen Auge, das andere ist verloren gegangen, sondern auch dieses Relief, was man ebenfalls dort bewundern kann.
Obwohl ja die Frage ist, ist das Raubkunst und muss die Nofretete zurück?
Ich weiß einfach, dass die Nachrichten bei Ihnen jetzt in einer Minute beginnen. Darüber diskutieren wir so lange schon. Und sie ist so lange bei uns. Sie ist damals auf angeblich richtigem Weg hergekommen. Ich war nicht dabei. Ich freue mich einfach, dass sie in Berlin ist. Aber das Fass mache ich vor den Nachrichten nicht mehr auf.
Das klingt gut. Trauen Sie sich, Herr Peilmann-Engel, nur so einen Daumen hoch?
Eine ganz pragmatische Antwort. Ich glaube, restauratorische Gründe sprechen ja schon allein dagegen, dass sie ja überführt wird nach Ägypten. Ja, vielleicht kann ich mich damit aus der Affäre ziehen.
Dann sage ich an dieser Stelle tatsächlich, weil die Nachrichten hier gleich starten. Vielen Dank, Philipp Peilmann-Engel, Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen. Und vielen Dank, Maria Ossowski, ehemalige ARD-Kulturkorrespondentin, langjährig und jetzt freie Kulturjournalistin. Vielen Dank für Ihren Besuch, für Ihre Gedanken, fürs Diskutieren.
Danke
Ihnen. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.